Der Interview-Podcast. Eine Krankheit, 1000 Stimmen.
Moin ihr Lieben und herzlich willkommen bei FUMS. Eine Krankheit, 1000 Stimmen, der Interview-Podcast. Heute ist Claudia bei mir. Und bei Claudia bin ich ein bisschen stolz, weil Claudia hat am Anfang immer gesagt, oh, ich traue mich das nicht. Und jetzt ist Claudia mutig und sitzt mir gegenüber. Hallo Claudia.
Hallo.
Da du wahrscheinlich ja immer noch nicht ganz überzeugt bist, wollen wir es kurz und knackig halten oder willst du uns ausschweifend Dinge erzählen?
Ach, ich glaube, wenn ich erstmal drin bin, dann kann ich auch viel reden.
Na, dann kommen wir mal rein, oder?
Ja.
Wie schaut denn das aus? Wann hast denn du deine Diagnose bekommen?
Die Diagnose habe ich vor 12 Jahren bekommen. Also 2012. Das war kurz vor dem ersten Geburtstag meines Sohnes. Ja, war total doof. Also wir waren, ich dachte ja erst noch irgendwie Bandscheibe, weil wir waren in der Skihalle zum Junggesellenabschied. Und hinterher hat mein Bein so gekribbelt und dann dachte ich, ja shit, mein Mann lag mit dem Bandscheibenvorfall zu Hause, jetzt mache ich ihm das nach. Aber der Arzt meinte, nee, nee, geh mal zum Orthopäden. Und der meinte sofort, nee, da muss der Neurologe ran.
Ah, cool. Aber dann ging es ja wenigstens relativ schnell, dass du beim richtigen Arzt warst. Also du hast es jetzt nicht eine lange Odyssee, sondern
nein.
Das ging schon groß und knackig. Wie alt warst denn du bei der Diagnose?
Ich war 27.
Also bestes Diagnosealter.
Richtig, richtig. Und wie gesagt, der Sohn gerade mal ein Jahr, fast ein Jahr alt und ja, alles blöd.
Wie war denn deine Reaktion auf die Erkrankung?
Also als ich dann beim Neurologen saß, das war Juni oder Juli, also ich war wirklich, ich habe sehr schnell die Diagnose bekommen, der meinte dann ja auch zu mir, hier, MS, hier sind 3 Medikamente, suchen Sie sich eins aus. Und dann bin ich nach Hause und dachte nur, scheiße, jetzt ist alles zu Ende. Weil ich durch eine Freundin, die hatte damals einen Freund und hat sich von ihm getrennt, weil der MS hatte. Das hatte ich immer noch im Kopf und dachte so, scheiße, jetzt ist alles vorbei. Und bin nach Hause, hab geheult, dann kam mein Mann noch, weil der gerade unterwegs war mit dem Kleinen. Ich dachte nur, scheiße, jetzt ist echt vorbei. Rollstuhl und wie man das immer so hörte, ja.
Also hattest du einen richtig feinfühligen Arzt dir gegenüber sitzen?
Total.
Mhm.
Ja. Das war also unglaublich, dass ich da wirklich mit den Broschüren raus bin und sollte mir ein Medikament aussuchen, wo ich mir dachte, pff, klasse, was soll ich jetzt machen?
War es denn damals so? Also sitzt du jetzt nach 12 Jahren im Rollstuhl und bist getrennt, weil sich dein Leben schlagartig geändert hat, weil der Partner gesagt hat, damit kann ich nicht umgehen?
Absolut gar nicht. Also komplettes Gegenteil. Wir haben uns dann, weil wir uns selber nicht richtig zu helfen wussten, haben wir in die Zeitung geguckt, die hier wirklich im Umkreis verteilt wird und haben gesehen, MS-Selbsthilfegruppe im Nachbarort einmal im Monat, wo wir dachten so, was für ein Zufall, sind da auch hin. Da bin ich auch heute noch, ich bin auch immer noch die Jüngste, also mit Abstand die Jüngste. Leider schaffe ich es nicht mehr so häufig hin, weil die Zeit früher ist und ich das einfach nicht schaffe von der Zeit her. Aber es war dann wirklich, mein Mann ist immer mitgekommen, wir sind immer zusammen da hingegangen zum Anfang, weil er sich auch dafür interessiert hat, er wollte alles wissen, der hat über die DMSG ein Seminar gemacht für Neubetroffene und Angehörige. Und also es war wirklich, wir sind da, glaube ich, noch mehr zusammengewachsen als vorher. Ja.
Das ist richtig cool.
Mm.
Das hört man wirklich gern. Jetzt seid ihr also voll drin im Thema und wenn dir ein Arzt vorlegt, suchen sie sich ein Medikament aus, weißt du mittlerweile, wie man damit umgeht. Nimmst du denn aktuell irgendwas?
Ja, ich bekomme alle halbe Jahre eine Infusion, was halt den Verlauf so ein bisschen einnimmt, was toi 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 mittlerweile auch klappt. Also ich hatte vorher 2 bis 3 Schübe im Jahr und jetzt seit 2 Jahren bin ich schubfrei. Also es ist wirklich die längste Zeit, wo ich keinen Schub habe und ich klopfe immer wieder auf Holz. Aber ich habe auch schon davor 5 Medikamente durchgehabt, 5 oder 6 glaube ich, ja.
Aber du bist auch mit bei der Schubdiät voll dabei, die wir ja jetzt. Ja, am 1.1. ausrufen und hoffen, dass wir sie alle durchhalten.
Genau, ich weiß noch, ein Jahr habe ich auch gedacht, oh geil, ich bin noch dabei. Und dann, ich glaube, eine Woche später so, ich muss aussteigen. Dann war irgendwie 6. Januar oder so, habe ich einen Schub gekriegt. Das war dann so, naja, ich starte neu mal.
Aber wir versuchen es jedes Mal ab dem 1.1. die Schubdiäten ja durchzuziehen.
Genau.
Das ist ein schöner, guter Vorsatz. Und sonst zur Symptombewältigung oder so nimmst du gar nichts? Nur dieses eine Medikament alle halbe Jahre?
Ja, richtig. Sonst gar nichts.
dann hoffentlich, weil du es nicht brauchst und nicht, weil es da nichts gegen gibt. Da kommt jetzt nämlich auch die nächste Frage. Was hast denn du bisher so für Probleme?
Die Probleme sind hauptsächlich, ja, das linke Bein ist schwächer als das rechte. Die rechte Hand wird mittlerweile immer schwächer. Also ich hatte, ich glaube, vor 2 Jahren in der Reha wurde eine Handkraft von 6 Kilo festgestellt und eigentlich ist die rechte Hand der Frau irgendwas bei 25 oder so. Und bei mir nur noch 6. Das ist halt schon so, Flaschen öffnen geht nicht. Dann alle Freunde, die mich immer so sehen, ach, gib her die Flasche, ich mache sie dir auf. Also die gehen da auch alle voll entspannt mit um. Fatigue, ich könnte ständig schlafen, geht mit Kindern halt nicht. Das ist halt schwierig. Ja. Ich glaube, das ist so ein Teil. Ich habe bestimmt noch einige andere Sachen.
Aber so, das sind so die beiden schlimmsten Sachen,
die dich... Das sind die schlimmsten, genau.
Schränken. Ich glaube, also wahrscheinlich bist du auch noch Rechtshänderin.
Richtig.
Natürlich.
Natürlich.
Nicht die linke Seite schwächer werden, wenn man die rechte doch so selten braucht.
Genau, total doof. Wir waren jetzt gerade im Urlaub in der Pizzeria und ich konnte mir die Pizza nicht mehr richtig schneiden. Dann meinte man, soll ich dir die schneiden? Ich so, nee, ich schaff das. Und dann guckt er, ach komm, gib her, ich schneide die Pizza. Und das war so, scheiße, wieder ein bisschen mehr, was nicht geht.
Ja, genau. Und das sind halt auch so die Sachen, wo es einem so, also ich finde immer, also ich habe auch manchmal so Situationen, denke ich, du hast ja gerade das Kind, das du erziehst, mit dem du was beibringst, und dann muss dein Partner dir das Gleiche, also nicht beibringen, aber helfen bei der gleichen Sache. Ja. Man wird in so Kleinigkeiten immer hilfebedürftiger und das ist manchmal schon echt...
Das ist Kacke.
Ja, genau, es ist Kacke.
Es ist Kacke, genau.
Aber auch da kommen wir gleich zum nächsten Thema. Bist du denn resilient geworden?
Gute Frage. Ich glaube, es ist mal so, mal so. Also meistens ist es schon, wo ich denke, ich kann es eh nicht ändern. Ich muss damit irgendwie klarkommen und es irgendwie in mein Leben integrieren und mein Leben trotzdem weiterleben. Also ich will mich da auch gar nicht einschränken lassen, großartig. Also manchmal wachse ich auch über mich hinaus und denke nur, huch, was habe ich denn jetzt gemacht? Eigentlich könnte ich doch so gar nicht so richtig. Also jetzt gerade im Urlaub beim Schlittschuh laufen und ich bin da über das Eis geflitzt, ohne Probleme, wo ich dann dachte, was macht mein Bein? Mein Mann meinte auch, kannst du das? Ich so, ja, also irgendwie, also wenn draußen immer Eis liegen würde und ich mit Schlittschuh mich bewegen könnte, wäre es perfekt, glaube ich. Und dann meinte ich zu meiner Tochter auch, ich so, komm, wir spielen fang mich doch und lauf los und denke mir so, was mache ich da? Völlig bescheuert, aber gut. Ich merke es jetzt, es war zu viel an dem Wochenende. Aber auch sonst versuche ich echt alles noch zu machen, wie es vorher auch war.
Aber es ist dann ja auch das Genießen der Situation, oder? Also so habe ich das immer, ne? Dieses, ich kann es jetzt gerade in diesem Moment, aus welchem Grund auch immer, ich ziehe es jetzt durch, auch wenn es mit einer Scheiße geht.
Ja, genau. Ne? Ist einfach so. Auch wenn ich mit Freunden feiern bin oder unterwegs bin, denke ich auch immer, oh, ich könnte jetzt auch lieber nach Hause, aber nein, ich genieße es jetzt. Ich bin jetzt da, ich genieße das, ich kann das jetzt und wer weiß, was noch kommt.
Ja, ich habe tatsächlich auch, ich habe jetzt ein Feier-G-Date geplant, komplett mit wann es losgeht und wie lange ich durchhalten möchte und mit dem Einberechnen, den Sonntag kann ich raten und den Montag und Dienstag wahrscheinlich auch, aber mein Mann ist halt auch sich drauf eingestellt. Das muss einfach manchmal sein. Dass man sagt, nee, jetzt will ich einfach mal nicht krank sein. Aber das ist ja auch eine Form von Resilienz, dass man sich diese Zeit nimmt und wieder genießt. Ne?
Ja.
Dass gerade so neue Sachen wie jetzt, ne, plötzlich kannst du nicht mehr Pizza schneiden, dass die erstmal einen zurückwerfen und Bedenken bringen, ist ja komplett normal. Wichtig ist halt, dass du dann irgendwie 2 Wochen später sagst, ja, shit happens. So.
Ja. Ist dann manchmal einfach so, ne?
Ja. Du bist ja nun 12 Jahre diagnostiziert.
Ja.
Du sitzt nicht im Rollstuhl.
Nein.
Bestimmt nicht mehr arbeitsfähig, weil das ist ja eine ganz grässliche Krankheit, die bei jedem gleich verläuft.
Ich bin seit 2018 Rentnerin. Ich kriege die volle Rente, aber die Arbeitsmarktrente, weil wohl der Teilzeitarbeitsmarkt verschlossen ist, bedeutet das dann, ich darf deshalb auch nur bis 3 Stunden am Tag arbeiten, aber seit einem Jahr arbeite ich wieder im Büro. also beim Deutschen Roten Kreuz. In der Geschäftsstelle sitze ich und arbeite da, einfach um rauszukommen. Eigentlich Geld so ein bisschen verdienen. Also ja, mein Mann verdient gut, aber seit Corona ist er auch nur noch im Homeoffice. Also immer ist er zu Hause. Und das war immer,
das war immer mein
Bereich, dass ich vormittags, wenn die Kinder weg waren und der Mann, dann war das mein Bereich. Und das ist so, naja, dann gehe ich halt jetzt ab und zu mal ins Büro zweimal die Woche. Aber ich merke schon, es ist anstrengend. Also das Arbeiten, das schlaucht schon. Also wenn ich Dienstag arbeite, bin ich Mittwoch auch eigentlich durch. Und dann arbeite ich Donnerstag und dann bin ich Freitag eigentlich durch. Also es ist schon echt anstrengend.
Aber dieses Rauskommen, das kenne ich auch. Du hast ja schon angedeutet, dass du mehr als ein Kind hast.
Richtig, wir haben zwei Kinder. 12 und 9 sind die beiden.
Und das zweite Kind kam nach der Diagnose?
Richtig. Also mein Mann sagte eigentlich, er will gar nicht mehr. Also ein Kind reicht und mit der Diagnose und mehr geht nicht und er will nicht mehr. Ich war immer so und dachte, nee, natürlich will ich noch mindestens ein Kind haben. Und dann ist es halt trotz Pille passiert. Also ich glaube, das war so ein bisschen Glück. Wir freuen uns auch mega, dass sie da ist, die Kleine. Die Kleine, ja doch, die ist klein. auch mein Mann hat sich dann sehr gefreut, aber ja, seitdem ist einfach auch durch dann. Also zwei Kinder reichen. Auch wenn ich immer wieder denke, so, eins noch? Und dann denkt der Kopf, nein, es ist einfach vernünftiger. Es geht einfach nicht mehr. Und die beiden sind jetzt so groß, wir können die allein zu Hause lassen und zu Freunden gehen. Wir können einfach Sachen machen ohne die. Das ist schon entspannter geworden.
Je älter sie werden, umso entspannter werden sie. Ja. Bei uns ist es auch so, ich hätte gerne noch Kinder gekriegt, aber mit einer, also meine Fatigue ist ja wirklich so schlimm, dass ich habe, wo ich jetzt schlafen muss, sonst geht gar nichts mehr. Und ich kann einem Säugling nicht sagen, bleib in deiner Scheiße und gestillt wirst du auch später, weil ich muss jetzt schlafen. Es ist einfach nicht miteinander kompatibel und ich bin eben der Faktor, der zumindest für Stillen verantwortlich ist. Mhm. Also ist mir persönlich wichtig, das kann man auch anders handhaben, ne? Aber von daher kann ich das nachempfinden, dass man eigentlich noch einen Kinderwunsch hat, aber dann realistisch einsieht, ist halt nicht mehr.
Ja.
Ja. Es ist passiert, wie auch immer. Es wollte auf die Welt kommen, euer zweites Kind. Aber du warst halt nie verschlossen, oh Gott, mit der Diagnose kriege ich keine Kinder mehr.
Nö, ich war da immer relativ entspannt. Ich habe mir auch einen neuen Neurologen gesucht, weil der Alte meinte dann irgendwann, nee, nach der Geburt muss sofort mit dem Medikament angefangen werden, auf keinen Fall stillen und gar nichts. Und wo ich dachte, nö. Und das habe ich aber dann durch das Internet, ich finde Internet da manchmal ja super, gehört, nee, es gibt da einen im Nachbarort, der sieht das anders. Geh mal zu dem. Dann war ich bei dem und der sagt, nee, komm, wir machen das anders und hier, das und das machen wir. Und mein Mann hat dann im Krankenhaus noch bei der Krankenkasse angerufen und telefoniert und eine Genehmigung für das eine gekriegt. Und dann, das war für mich immer so, nee, warum? Also ich krieg das schon hin mit zwei Kindern, das wird alles schon gut werden. Aber vielleicht war es auch so ein bisschen jung und naiv vielleicht, keine Ahnung. Aber ich denke jetzt immer noch, das war richtig. Also
ja.
Ich würde jetzt nicht wegen der MS sagen, keine Kinder, das auf keinen Fall. Oh. Also das ist schon gut.
Wie ist denn das mit der Diagnose? Hat die sich irgendwie auf Familie und Kinder, Familie und Freunde ausgewirkt? Also du sagst ja, dein Mann ist bei dir, aber Familie ist ja größer als nur der Ehemann. Gibt es da irgendwas, wo du positive oder auch leider negative Erfahrungen gemacht hast?
Also meine Familie, meine Mutter, die war sehr schockiert, weil sie sofort die Schuld bei sich gesucht hat. Meine Schwester meinte nur, oh Gott, und wie lange hast du noch zu leben? Die hat sofort losgeheult. wo ich dann dachte so, ja, wie lange habe ich denn noch? Ach nee, das ist ja gar nicht tödlich. Also alles gut, dann musste ich sie erstmal beruhigen. Der Freundeskreis, super verständnisvoll. Die haben alle so wirklich sehr gut reagiert und haben Unterstützung angeboten bei egal welchen Sachen. Also sofort, weil wir Hilfe brauchen, müssen wir nur Bescheid sagen. Und erste Reha hätten wir eigentlich auch gerne das Kind ein bisschen aufgeteilt auf Freunde, weil wir gedacht haben, wie machen wir das, wenn ich zur Reha muss und dann bin ich so viele Wochen weg und mein Mann arbeitet. Und da haben sich sofort viele bereit erklärt. War dann aber doch über Schwiegereltern noch einfacher zu handeln, weil die wohnen nur ein paar Häuser entfernt. Die sind auch immer für uns da, also wirklich viel Unterstützung, egal in welchen Bereichen, nur positiv. Ja, es gibt auch negative Leute, die dann meinen, stell dich nicht so an. Und aber zu denen haben wir auch keinen Kontakt mehr mittlerweile, auch wenn es Familie ist, aber manchmal ist das so. Aber eigentlich durchweg alle positiv.
Genau, die muss man halt rauskicken. Das ist halt einfach so. Ne? Also es tut ja einfach nicht gut, wenn da keinerlei Respekt oder Anerkennung kommt. Also
ja.
Nicht im Sinne von, du bist toll, sondern Anerkennung im Sinne von, du bist krank. Ich akzeptiere, also ich respektiere, dass du halt nicht alles so kannst. Ne? Und
ja.
Ich kann verstehen, dass viele das nicht hinkriegen, gerade bei so unsichtbaren Sachen, wie du sagst, Fußschwäche oder sowas. Ein Gips ums Bein wäre halt einfacher, dann würden es mehr Leute verstehen.
Auf jeden Fall.
Aber ich sag's mal knallhart, empathielose Schweine können halt auch bleiben, wo der Pfeffer wächst.
Ganz genau so.
Hattest du Hobbys, die du aufgrund deiner Problematiken nicht mehr ausüben kannst?
Nein, tatsächlich nicht. Also ich mache Zumba, so gut es geht. Also es ist mit dem Bein natürlich manchmal schwierig und Gleichgewicht manchmal auch schwierig. Aber auch da wissen alle Bescheid und ich mache halt so gut es geht mit. Und wenn ich jetzt wirklich, also jetzt dieses Jahr war ich noch nicht da, weil ich seit Januar krank bin, seit 1. Januar krank bin, immer nur erkältet. Und wenn ich mal nicht kann, sage ich halt auch, du, heute geht nicht, mein Bein macht nicht mit. Und meint sie auch, ja, dann eben nicht. Aber ich mache es halt trotzdem, wenn es geht, so gut es geht mit.
Ja, cool.
Ich glaube, das andere Hobby, Häkeln, das wird jetzt schwieriger, wenn die Hand immer schwächer wird. Aber mal gucken.
Aber noch geht's.
Noch geht's, ja. Deutlich langsamer, aber es geht noch. Also bis jetzt habe ich noch nichts, was nicht mehr so richtig geht.
Ja, wir haben alle Zeit der Welt und immer dran denken, Häkeln ist eine echt gute Ergotherapie.
Ja, Kopf und Hände und überhaupt und das begründe ich zu Hause auch immer, wenn ich neue Wolle kaufe. Du, das ist Ergotherapiebedarf. Ich brauche das.
Ich auch. Sobald neue Bastelsachen kommen, nee, das brauche ich, um meine Hand zu trainieren.
Das genau.
Musste ganz dringend sein.
Richtig. Ja, man muss halt das begründen können.
Ja. Also ich könnte eventuell auch passieren, dass bei uns bald eine Töpferscheibe rumsteht. Weiß ich nicht. Aber das ist halt die Konsistenz des Stoffes ist einfach, das ist gut für die taube Hand. Das, ne?
Genau, das ist, ja.
Ja, genau, das braucht man halt einfach.
Ja, definitiv.
Du hast ja schon gesagt, dass du bis heute in einer, ich nenne es mal, analogen Kontaktgruppe bist.
Ja.
FUMS ist ja eine digitale Kontaktgruppe. Wie bist du zu FUMS gekommen?
Ich habe irgendwann nach MS-Gruppen bei Facebook gesucht. Und da wurde mir FUMS ziemlich schnell angezeigt. Und dann dachte ich, oh, klingt gut, ich guck da mal rein. Und das war so lustig und so toll, da zu lesen, mitzuschreiben und sich auszutauschen und auch mal eine Frage zu stellen. Und man kriegt sofort Antworten und nicht blöde Kommentare wie, oh, guck doch mal selber nach oder geh doch mal fragen, geh zum Neurologen. Nein, es kamen immer vernünftige Antworten. Und es war lustig. Und dann habe ich gedacht, da bleibe ich. Ja, und jetzt bin ich 7 Jahre bei FUMS. Ja, es ist cool.
Ja. Das ist schön.
Und ich habe auch immer gedacht, ah, das Barbecue hört sich interessant an. Ich muss da mal hin. Ich muss die Leute mal kennenlernen. Aber dann war es immer so, ah nee, allein nach Dortmund. Ah, ich wohne ja in Schleswig-Holstein und da muss ich da mit der Bahn alleine. Und dann meinte irgendjemand, nimm deinen Mann doch mit. Ich sagte, nee, das ist ja aber nur für mich. Ich will das ja. Dem ist ja langweilig denn da. Aber letztes Jahr habe ich mich getraut. Da habe ich einfach gesagt, so, ich fahre da hin. Ich habe ein Hotelzimmer gebucht, habe die Bahn gebucht. Und das war cool. Das war echt toll.
Aber habt ihr nicht aus Schleswig-Holstein auch so eine halbe Fahrgemeinschaft, wo immer irgendwo einer zusteigt? Oder nicht auf deiner Route?
Also doch, also Hagen. Ich meine, Hagen kennt auch jeder. Der wohnt ja auch in der Nähe von Hamburg und gar nicht weit weg von mir. Der meinte, der ist halt kurz vor mir losgefahren und meinte, warum fahren wir nicht zusammen? Traust du dich nicht? Ich so, natürlich. Also ich treffe mich ja auch mit ein paar MS-Lern hier manchmal. Aber das war in dem Moment, wo ich dachte, nee, ich fahre da jetzt alleine hin, dann kann ich auf der Bahnfahrt Zeit für mich haben, mein Buch lesen und mal kein Quatschen. Also es ist natürlich schiefgelaufen, weil in der Bahn natürlich trotzdem dann auf den Plätzen auch Leute waren. Aber es war anders. Es war einfach nur, ich kann machen, was ich möchte und ich muss mich nicht mit anderen Leuten unterhalten.
Ja, jeder so, wie er es braucht. Ne? Und wenn du das Barbecue nicht bereut hast. Da du gerade Hagen erwähnt hast, Hagen, komm in meinen Podcast. Stell dich nicht so an. Selbst Claudia hat sich getraut.
Ja, Hagen will nicht.
Nee, Hagen will nicht. Den kriege ich noch. Den hole ich mir. Was ist denn FUMS? Also du hast ja den direkten Vergleich. Ne? Du hast seit 12 Jahren diese analoge Kontaktgruppe und du hast seit 7 Jahren diese digitale Kontaktgruppe. Was ist FUMS für dich und vielleicht auch, was ist der Unterschied? Oder ist das komplett identisch, nur eben zu anderen Uhrzeiten? Oder?
Also es ist ein Unterschied schon mal darin, dass halt deutlich jüngere Leute in der digitalen Gruppe sind. Also in der analogen ist halt wirklich ja die 80-Jährige. Also das ist halt wirklich ein großer Altersunterschied. Und das bei Facebook, bei FUMS ist halt schon, na, ich würde jetzt nicht sagen lockerer, aber es macht halt, es ist lustiger, es macht mehr Spaß. Und ich sag mal, wenn eher so Jüngere oder Gleichaltrige sich austauschen, sind die Probleme, die man vielleicht mal hat, ähnlicher als bei den deutlich Älteren. Also es ist schon, und der Zusammenhalt ist da irgendwie auch noch, also ich finde, bei FUMS ist irgendwie ein anderes miteinander umgehen. Also ich kann das gar nicht so richtig beschreiben. Also klar, die analoge Gruppe, man freut sich, sich zu sehen, aber es ist schon irgendwie anders. Also ich, wie gesagt, ich kann das gar nicht so richtig beschreiben. Es ist, tut beides gut.
Ja, also genau, das ist ja das Schöne. Und ich glaube tatsächlich, was der Vorteil an FUMS ist, dadurch, dass wir alle in einem gleichen Alter sind, wir haben alle die gleichen Probleme. Also außerhalb der Erkrankung, ne? Wir sind alle irgendwie junge Eltern oder stehen auch alle vor der Rente und müssen damit klarkommen, dass wir nicht mehr arbeiten können und können halt nachempfinden, wie das ist.
Ja, genau.
Aber ich finde es gut, dass du beides hast. Das höre ich gerade zum ersten Mal. Also ich kenne, sonst kommt immer, ich war in einer analogen Gruppe und es war grausam, weil sie alle nur gejammert haben, aber es freut mich zu hören, dass es auch welche gibt, die echt cool sind, trotz des Altersunterschieds.
Ja, doch, also das sollte man, wenn man die Chance hat, mal probieren zumindest. Weil schon, wenn man da auch wirklich hingeht und vor Ort jemanden hat, ist schon noch was anderes.
Nee, also genau, das empfehle ich halt auch. Wenigstens mal testen, wenn man eine findet. Zweigleisig fahren ist in manchen Situationen halt auch voll okay. Wir haben es geschafft.
Yeah.
War es so schlimm?
Und es tat nicht weh.
Ja, oh, cool. Wollte ich gerade sagen, war es denn so schlimm, wie du gedacht hast?
Nein, war es nicht.
Bearbeitest du Hagen?
Ich bearbeite Hagen auf jeden Fall. Ich schreibe ihm gleich eine WhatsApp.
Genau, mach das mal. Du hast es getestet, so schlimm ist gar nicht. Und die Anne beißt nicht.
Ja, ich glaube, das hinterher selber nochmal anhören. Ich glaube, das wird nochmal schwierig.
Aber du kannst sie auch einfach überspringen und einfach nur deine Freunde und Familie hören lassen.
Das stimmt. Also die Familie will auf jeden Fall. Die Kinder waren schon ganz hibbelig, wann ich denn endlich dran bin. Und die wollten ja am besten dabei sein. Aber nee, die können sich das nochmal anhören.
Genau.
Ja.
Das war so schön. Ich danke dir.
Danke auch.
Und dann hoffe ich, dass wir uns vielleicht dieses Jahr nochmal sehen.
So ist der Plan.
Super, bis dann. Tschüss.
Bis dann, tschüss.
Das war FUMS, der Interview-Podcast. Eine Krankheit, 1000 Stimmen.
So, ihr Lieben. Erstmal an euch, vielen Dank, dass ihr bis hierhin ausgehalten habt. Und nun noch ein paar Credits, weil ich alleine kriege das nicht hin. Erstmal ganz, 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 ganz großen Dank an Marcel Bromberek und Christian Fultner von der Band Vertical, die die musikalische Untermalung dieses Podcasts machen. Und an FUMS NRW, denn ohne FUMS NRW könnte ich meine Idee gar nicht umsetzen. Ja. Und wenn ihr Interesse habt und mehr über FUMS erfahren wollt, dann schaut doch einfach vorbei unter www.fums-nrw.org oder bei Facebook einfach in der Suchzeile FUMS Germany eingeben. Habt einen schönen Tag und bis bald. Tschüss!